SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Tobias Frei. Und heute gibt es für Sie einen echten Leckerbissen. Wir schauen nämlich auf die Sterneküche, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie leidet. Für einen Spitzenkoch gibt es keine größere Auszeichnung als einen Stern vom Guide Michelin. Die Feinschmecker-Bibel zeichnet jedes Jahr die besten Restaurants aus. Und mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 300 Sternelokale. Doch eine solche Gourmet-Auszeichnung ist keine Garantie dafür, ein erfolgreiches Restaurant zu führen. Viele Spitzengastronomen mussten in den vergangenen Jahren Insolvenz anmelden oder zogen sich aus der Sterneküche zurück. Und die Corona-Pandemie hat die Branche zusätzlich unter Druck gesetzt. Und darum geht es heute in unserer Sendung Sterneküche unter Druck, so geht es der Spitzengastronomie wirklich. Wer in Deutschland auf gehobenem Niveau kochen will, der braucht Disziplin, Kreativität und Durchsetzungswillen. Nur die Creme de la Creme schafft es, sich auf Dauer in der Spitzengastronomie zu halten. Einer, der schon seit Jahren auf hohem Niveau kocht, ist Daniel Fehrenbacher. Der 42-Jährige betreibt das Sternerestaurant Adler in Lahr im Schwarzwald. Er weiß ganz genau, wie es in der Spitzengastronomie zugeht. Er kennt die Höhen und Tiefen. Und deshalb wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der Sterneküche werfen. Und ich freue mich sehr, dass es sich die Zeit genommen hat. Hallo, Herr Fehrenbacher, grüße Sie.
Ja, hallo, Herr Frei. Schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Fehrenbacher, die erste Frage natürlich, wie geht's Ihnen in der Corona-Pandemie? Wie laufen aktuell die Geschäfte?
Man muss wirklich sagen, die Geschäfte laufen gut. Wir haben eigentlich schon wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Also die Gäste kommen zahlreich und die Gäste sind im Moment nicht preisempfindlich. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, die Leute wollen was nachholen und gönnen sich jetzt auch was. Und das ist natürlich schön für uns, weil da können wir ordentlich Umsatz machen und ein bisschen aufholen, was wir in der Zeit einfach nicht gehabt haben.
Klar, die Corona-Pandemie hat die Gastronomie extrem stark getroffen, gab ja auch sehr viele Lockdowns. Wie hart waren für Sie die vergangenen Monate?
Die Lockdown-Zeit war natürlich eine total verrückte Zeit, schon mal allein aus dem Grund, weil wir sowas noch gar nie erlebt hatten. Wir waren da völlig vor den Kopf gestoßen, wie sowas passieren kann. Man hätte nie damit gerechnet, dass uns irgendjemand mal das Haus abschließt und dass wir keine Gäste mehr betreuen dürfen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, nach dem ersten Schock, nachdem man dann auch gemerkt hat, dass der Staat oder das Land uns da auch hilft und uns nicht ganz alleine lässt, hat man sich dann irgendwann insofern arrangiert, dass man gesagt hat, okay, so eine geschenkte Zeit bekommt man als Gastronom eigentlich nie mehr wieder. Wir haben das dann auch wirklich intensiv genutzt für uns, für unsere Familie, für unsere Mitarbeiter, für unser Haus. Wir haben renoviert, wir haben Schulungen gemacht, wir haben Zeit mit unseren Kindern verbracht. Im Nachhinein kann man fast schon sagen, aus familiärer Sicht her war es die beste Zeit unseres Lebens.
Aber gab es nicht mal finanzielle Sorgen, gerade auch aufgrund der Umsatzverluste?
Selbstverständlich gab es finanzielle Sorgen, vor allem am Anfang. Also wir wussten ja nicht, wie lange dauert das, wie lange müssen wir von unserem Polster leben. Was passiert mit den Mitarbeitern? Inwiefern können wir die Mitarbeiter noch bezahlen? Inwiefern können wir die Krankenkasse bezahlen, die Steuern bezahlen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, als man gemerkt hat, okay, es gibt dieses Tool Kurzarbeit, was uns extrem geholfen hat und die Soforthilfen, die dann auch wirklich relativ schnell bezahlt wurden, hat sich die Lage schon ein bisschen entspannt. Man muss dazu sagen, wir sind nicht die ganze Zeit auf der Couch gesessen und haben gar nichts gemacht und haben gewartet, bis es weitergeht, sondern wir haben gleich umgestellt, wir haben Takeaway angeboten, wir haben unsere Gäste weiter bekocht und es gab Rückhalt, es gab Hoffnung und hat uns auch über die schwierige Zeit geholfen, auch mit dem Umsatz dadurch natürlich. Also das war schon auch eine Einnahmequelle, die nicht zu vernachlässigen war.
Sie haben Ihr Personal angesprochen. Es gibt ja viele in der Gastronomie, die sich in den Lockdowns auch umorientiert haben, die Branche gewechselt haben. Wie ist es bei Ihnen? Ist das Personal größtenteils an Bord geblieben?
Ja, wir haben das Glück, dass wir fast alle Mitarbeiter halten konnten. Das ist völlig richtig, wie Sie das schon erwähnt haben. Für die Mitarbeiter war es eigentlich fast am schlimmsten, diese Kurzarbeitersituation. Für einen jungen Koch, der alleine lebt, der kann das mal locker verkraften, aber der Familienvater, der zwei Kinder hat und Wohnung, Haus, was auch immer bezahlen muss, da ist das über 7 Monate Kurzarbeit dann schon eine starke Einschränkung. Aber unterm Strich sind wir wirklich dankbar und glücklich, dass wir 95% aller Mitarbeiter halten konnten und die sind jetzt natürlich Gold wert, weil wenn man sich ein bisschen umhört, wird in der ganzen Branche händeringend nach Leuten gesucht in allen Bereichen.
In vielen Industriebranchen gibt es Klagen über gestörte Lieferketten. Also die Autobranche zum Beispiel bekommt einfach viele Teile nicht, die für die Produktion wichtig sind. Gibt aber auch Restaurants, die über gestörte Lieferketten klagen. Also dass hochwertiges Fleisch und Fisch nicht ankommen. Wie ist es bei Ihnen?
Das mit den gestörten Lieferketten ist durchaus ein Problem im High-End-Bereich. Sage ich jetzt mal, also wenn man jetzt Premium-Fisch oder Premium-Fleisch, Wagyu, Kobe, diese ganzen High-End-Produkte, wenn man das möchte, da gibt es schon Lieferschwierigkeiten. Das ist aber alles zu verkraften. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Regionalität, da wo es geht und wo es möglich ist. Und in der Region sind die Produkte sehr gut verfügbar. Man muss als Koch dann ein bisschen umdenken, ein bisschen flexibel sein und dann gibt es eben nicht das Tartar vom Thunfisch, sondern dann gibt es eben das Tartar von der Bachforelle.
Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie sieht bei Ihnen der Blick Richtung Zukunft aus?
Ich bin optimistisch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil auch das hat man in der Pandemie gelernt. Man muss flexibel bleiben, darf sich nie zu sicher sein. Ich habe früher immer gesagt, gegessen wird immer. Den Spruch werde ich jetzt so auch nicht mehr unterschreiben, weil es wird schon noch gegessen, aber eben nicht unbedingt immer im Restaurant. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch. Ich denke, dass wir das bis in einem Jahr überstanden haben und dann werden wir unseren Enkelkindern mal erzählen, weißt du noch, damals Corona, das war verrückte Zeit, ne?
Sagt Daniel Fehrenbacher, Sternekoch im Restaurant Adler in Lahr. Herr Fehrenbacher, herzlichen Dank für das Interview.
Ja, sehr gerne. Ich sage danke und wünsche Ihnen noch gute Zeit.
Wir haben es gehört, in der Spitzengastronomie gibt es aktuell viele Herausforderungen. Eine sind gestörte Lieferketten. Denn nicht nur Autohersteller oder Maschinenbauer leiden darunter. Auch Gastronomen bekommen oft nicht die gewünschten exquisiten Zutaten. Die Störungen im Containerschiffsverkehr sind eine der Hauptursachen für die Engpässe in Europa. Und Besserung ist erst einmal nicht in Sicht.
Eine nachhaltige Besserung ist eigentlich erst dann zu erwarten, wenn die Corona-Wellen nicht mehr Lieferketten stören und indirekt auch für Chaos in der Logistik sorgen, beispielsweise auf dem Containerschiffnetzwerk. Mit einem globalen Impferfolg könnte man hoffentlich in diesem Jahr schon eine kleine Erleichterungen sehen. Vermutlich setzt eine nachhaltigere Erleichterung aber dann erst im kommenden Jahr ein.
Das ist Vincent Stammer. Er ist Handelsforscher am Institut für Weltwirtschaft Kiel und beobachtet ganz genau die weltweiten Lieferketten. Und weil es hier gerade Probleme gibt, stehen in manchen Spitzenrestaurants statt noblem Rindfleisch ausgefallene vegetarische Gerichte auf der Speisekarte. Doch wie kommen Restaurantbesitzer überhaupt an die ganzen Lebensmittel, die sie in der Küche verarbeiten? Wie läuft das Geschäft der Gastrozulieferer? Die Antwort, die kennt unser Reporter Wolfgang Brauer. Und das Beste ist, er verrät sie uns. Er hat nämlich einen Großhändler in der Pfalz besucht.
Großmarkt von C&C Kissel in Landau. Auf 8.500 Quadratmetern finden vor allem Gastronomen alles, was sie brauchen. Insgesamt über 25.000 Artikel, erklärt Vertriebsleiter Harald Kornett.
Wir haben natürlich sehr viele Bedarfsartikel und auch Großgeräte, alles was im Küchenbereich gebraucht wird. Messer, Pfannen, Kleinelektro, Großelektro, eine Riesenauswahl an Verpackungsmaterial, Tischdecken, Servietten, sind absolute Schwerpunkte hier.
Und dazu natürlich jede Menge Lebensmittel. Anders als im normalen Einzelhandel sind die verschiedenen Abteilungen unterschiedlich temperiert.
Hier im Markt sind es 18, 19 Grad. Beim Gemüse hatten wir zwischen 10 und 12.
Und in der Fleischabteilung sind es gerade mal 2 Grad. Die Kunden in dem Großmarkt sind zu 80% Gastronomiebetriebe. Die Wirte laden die Ware auf große Einkaufswagen.
Heute habe ich viel Getränke gekauft, unter anderem Bier, Wasser, Durstlöscher für die Kinder, Waren für Brötchen zu belegen, Eimer zum Putzen. Ich möchte einen Kiosk eröffnen.
Man kriegt alles in große Portionen und ist regional in der Nähe.
Über 50% der Ware wird aber inzwischen ausgeliefert, im Radius von rund 80 Kilometer um Landau bis ins nördliche Baden-Württemberg. Dafür gibt es einen Mindestbestellwert, erklärt Martin Kieborz, der dafür zuständig ist.
Ja, ist bei uns 250 Euro noch relativ niedrig angesiedelt im Gegensatz zum Mitbewerber. Ist aber auch bei uns bewusst so gewollt.
Denn in der Gastronomie gibt es viele Kleinbetriebe. Auf der anderen Seite beliefert CC Kissel in Landau aber auch die Spitzengastronomie. Insgesamt 3 Sterne haben seine guten Kunden zusammen. Für die erfüllt Vertriebsleiter Harald Kornett Sonderwünsche.
Wenn man jetzt wirklich in den gehobenen Bereich geht, da kommen dann halt natürlich auch Anfragen, gerade im frischen Bereich, im Fleischbereich. Das geht dann hin bis Kobe-Rind, wo dann ein Tellerpreis ab 100 Euro aufwärts für ein Steak verlangt werden.
Oder spezielle Fische, fangfrisch aus dem Atlantik, die dann über Luftfracht und den Frankfurter Flughafen nach Landau ausgeliefert werden. Aber auch für die normalen Kunden bietet der Großmarkt immer mehr Dienstleistungen an. So wird die Ware zum Beispiel von der Fleischabteilung vorportioniert. Der Grund: Gaststätten und Restaurants leiden schon seit Jahren unter Personalnot und können viele Arbeiten nicht mehr selbst erledigen.
Der Gastronom erhält dann von uns, nennen wir es bratfertige Produkte, oder die ihm generell den Prozess bei sich erleichtern. Vor 10, 15 Jahren haben die Gastronomen viel, sage ich mal, ganze Artikel gekauft, bis hin zu halben Schweinen, haben hier alles selbst zerlegt.
Ein anderes Beispiel, wo der Großmarkt die Gastroküchen unterstützt, sind Salate.
Wenn man heute jetzt Salate kauft, dann brauchen sie in der Küche jemanden, der die mehrfach wäscht, schleudert, portioniert, anrichtet. Und heute können sie durch Dienstleister im Schnittbereich solche vorkonfektionierten Salate fertig bekommen. Die werden einmal ins Wasser getaucht und sind servierfertig. Also sie sparen sich 3 bis 4 Prozesse.
Wenn denn die Ware auch vorrätig ist. Wie fast alle Branchen leiden auch die Gastrozulieferer unter der weltweiten Versorgungskrise.
Die Hersteller haben immer wieder Volumenprobleme. Sie können als Beispiel 100 Kartons liefern, aber bestellt hatte ich 300.
Dabei läuft das Geschäft auch bei den Gastronomie-Großhändlern langsam wieder an. Weil die Restaurants und Kneipen geschlossen waren, hatten die Großhändler auch weniger Geschäft.
Massive Rückgänge. Also wir hatten hier Rückgänge im Gastronomiebereich von rund 80%. Und insgesamt von rund 50.
Im vergangenen Monat lag der Umsatz aber erstmals wieder im Vor-Corona-Bereich, sagt Vertriebsleiter Harald Kornett. Auch wenn die Zahl der Gastronomiebetriebe langsam schrumpft, sieht er für seine Branche eine gute Zukunft.
Ich sage immer, gegessen und getrunken wird immer. Also wir sind da eigentlich guter Dinge.
So läuft das Geschäft der Gastrozulieferer, Wolfgang Brauer berichtete. Wir haben es gerade und auch vorhin von Spitzenkoch Daniel Fehrenbacher gehört. Nicht nur gestörte Lieferketten sorgen in der Branche für Probleme. Auch der Personalmangel führt dazu, dass viele Betriebe nicht normal öffnen können und ihre Öffnungszeiten einschränken müssen. Das ist natürlich nicht nur ein Problem in der Spitzengastronomie, sondern ganz generell in fast allen Restaurants. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sind während der Corona-Pandemie mehr als 160.000 Gastromitarbeiter in andere Branchen gewechselt. Wie kann dieses Problem des Personalmangels gelöst werden? Darüber spreche ich mit Ingrid Hartges. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Hallo, Frau Hartges.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Frey.
Ja, die Gastronomie hat schon seit Jahren Personalsorgen. Viele Betriebe leiden darunter. Und jetzt kam ja auch noch die Corona-Krise dazu. In der Gastronomie gibt es ja sehr viele Berufe. Koch, Barkeeper, Kellner und natürlich auch viele, viele mehr. In welchen Berufszweigen ist denn der Personalmangel aktuell am heftigsten zu spüren?
Also mir liegen vielfältige Informationen vor. Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber sehr stark werden qualifizierte Köche gesucht, auch Servicekräfte insbesondere, auch Minijobber. Also viele Studenten, die sich bei uns was dazu verdient haben, haben eben auch dann die schmerzliche Erfahrung in der Pandemie gehabt, dass sie da keine Einnahmen mehr haben aus ihrem Job. Und sie fehlen halt in Biergärten, also insbesondere in der Außengastronomie, wo sie gerade im Sommer ganz wertvoll sind.
Qualifizierte Mitarbeiter sind extrem wichtig für die Restaurants, aber wie kommen die Betriebe jetzt an neues Personal?
Also ich glaube, mehr denn je ist es wichtig, deutlich zu machen, dass die Gastronomie also eben auch vielfältige, tolle Jobs bietet. Es ist wichtig, dem Mitarbeiter auch deutlich zu machen, dass man Respekt, Wertschätzung füreinander hat, dass ein gutes Betriebsklima vorhanden ist. Und es zählt natürlich zweifelsohne auch dazu eine angemessene, leistungsorientierte Vergütung. Also das muss auch stimmen. Und ja, in Betrieben, die in Saisongebieten liegen, ist es natürlich von großem Vorteil, wenn auch Unterkunft zur Verfügung gestellt werden kann. Also da werden vielfältige Anstrengungen unternommen. Wichtig ist sicherlich auch, dass wir die Möglichkeit haben, aus dem Ausland Mitarbeiter anzuwerben. Ein Mix von Faktoren, die da einfach jetzt stimmen müssen. Und ganz wichtig ist natürlich die Nachwuchsgewinnung, weil bei den Ausbildungszahlen hatten wir im letzten Jahr also einen erheblichen Rückgang von 25%. Und wer gerne mit Menschen zusammen ist, Gäste glücklich macht, ja, mit einer tollen Beratung, Weinempfehlung oder Menüempfehlung, wer Freude daran hat, wird auch glücklich in unserer Branche.
Aber was macht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ganz konkret, um Arbeitnehmer für die Gastronomie zu begeistern?
Ja, also ich sag mal, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ist der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband für über 60.000 Unternehmen. Wir können nur gemeinsam diese Herausforderung bewältigen. Also es kommt auf jeden Betrieb an, hier noch umsichtiger zu agieren, noch mehr zu investieren in die Mitarbeiterbindung und vor allen Dingen auch ja Begeisterung bei den Mitarbeitern zu wecken. Also das ist, glaube ich, mehr denn je wichtig, die Mitarbeiter zu motivieren, indem man sie eben auch wertschätzt und auf Augenhöhe mit ihnen spricht. Natürlich haben wir auch verschiedene Aktivitäten gestartet, also so den Top-Ausbildungsbetrieb. Hier können sich Betriebe zertifizieren lassen. Da werden auch die Bewertungen der Auszubildenden mit einbezogen. Also die stehen ganz vorne bei der Bewertung der Ausbildungsqualität des Betriebes. Und das spricht sich ja auch sehr schnell rund, ob ein Ausbildungsbetrieb gut ist, ob er die Ausbildungsinhalte vermittelt. Das ist mehr denn je notwendig.
Wird sich der Personalmangel Ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren weiter verschärfen oder gibt es schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels?
Ja, ich finde, unsere Branche ist eine ganz, ganz tolle, wunderbare Branche. Sie bietet wirklich vielfältige, abwechslungsreiche Tätigkeiten. Man ist mit Menschen zusammen. Von daher glaube ich, dass unsere Branche sehr wohl eine gute Zukunft haben wird. Wichtig ist, dass jetzt von der Politik hier die richtigen Weichen gestellt werden. Das gilt einmal für die Pandemiepolitik und zum Zweiten natürlich insgesamt, wie gehen wir mit der dualen Ausbildung in unserem Land um? Ja, wir stellen fest, wir haben immer weniger Handwerker in unserer Branche, Nachwuchsmangel. Da bedarf es einer Offensive und einer Werbung. Also der Stellenwert der dualen Ausbildung, der ist leider in den letzten Jahren für mich hier zu kurz gekommen. Er ist nicht ausreichend gewürdigt und kommuniziert worden.
Sagt die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Ingrid Hartges. Frau Hartges, vielen Dank für das Interview.
Ja, gern geschehen, Herr Frei.
Der Personalmangel in der Spitzengastronomie hat mittlerweile dazu geführt, dass viele Traditionsrestaurants schließen müssen. Das ist zum Beispiel bei der Talmühle in Sasbachwalden im Schwarzwald so. Nach 4 Jahrzehnten gibt der bisherige Sternekoch hier auf, er findet keinen Nachfolger. Teilweise satteln Sterneköche aber auch um, weil sie kein Personal finden, um weiter auf hohem Niveau kochen zu können. Einer, der sich bereits vor einiger Zeit von der Sterneküche verabschiedet hat, ist Sascha Wolter. Der gebürtige Niedersachse hatte jahrelang Sternerestaurants in der Region Stuttgart betrieben. Jetzt ist er Imbissbudenbesitzer in Mainz. Das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, aber der ehemalige Sternekoch hat das ganz bewusst so gemacht und ist in die Pommesproduktion eingestiegen. Er stellt aber keine normalen Pommes her, sondern exquisite Fritten. Wie er auf diese Idee gekommen ist, das hat er unserer Reporterin Vanessa Siemers verraten. Sie hat den Imbiss von Sascha Wolter in Mainz besucht und dem früheren Sternekoch in die Töpfe bzw. die Fritteuse geschaut.
Wenn man den Imbiss von Sascha Wolter in der Fußgängerzone von Mainz sucht, muss man eigentlich nur seiner Nase folgen. Schon vor der Tür strömt einem der Duft von frisch zubereiteten Pommes und gebrutzeltem Burgerfleisch entgegen. Alles aus regionalen Produkten selbst zubereitet. Viele seiner Kunden kommen genau deswegen zu ihm. So wie auch Susanne Quiel.
Man schmeckt die regionalen Produkte wirklich raus. Man schmeckt, dass keine Geschmacksverstärker drin sind. Der Salat super, die Soße super und die Wurst ganz fantastisch. Und es zergeht auf der Zunge. Also ich bin begeistert.
Frittenlove ist aber kein gewöhnlicher Imbiss. Hier gibt es Kichererbsenpommes, Pommes mit Rosmaringeschmack oder auch Pommes, die nach Falafel schmecken. Auf die Idee gekommen ist Sascha Wolter, der Betreiber des Ladens, während seiner Zeit als Sternekoch in der Nähe von Stuttgart.
Parallel zu dem Sternerestaurant hatten wir ein Steakhouse. Und das mit dem gleichen Anspruch wie auch in der gehobenen Küche. Alles sehr selektiert. Und das sollte nicht beim Fleisch enden, sondern ging auch weiter bei den Beilagen. Und nach kurzem Tüfteln sind wir dann auf diese verschiedenen Pommessorten gestoßen, haben die Rezepte dafür entwickelt. Das kam extrem gut an bei unseren Gästen und bei uns kam dann die Frage auf, lässt sich daraus ein Geschäft entwickeln?
Und genau das hat er dann auch gemacht. Kurzerhand hat Sascha Wolter seinen Michelin-Stern an den Nagel gehängt und ist in die Pommesproduktion eingestiegen.
Wir verkaufen ja an große Burgerketten, an Szene-Restaurants, Steakhäuser in ganz Deutschland. Die haben schon sowas gesucht. Ist ein tolles Upselling-Produkt. Und da habe ich gesagt, okay, das kochen kann ich ja morgen immer noch, wenn es schief geht. Ich probiere es jetzt. Alles auf eine Karte gesetzt.
Und das hat sich ausgezahlt. Aber Sascha Wolter wäre nicht Sascha Wolter, wenn er parallel nicht schon wieder eine neue Idee im Hinterkopf gehabt hätte. Einen Imbiss mit gehobenen Produkten. Und so hat er nur 3 Jahre nach seinem Einstieg in die Pommesproduktion seinen Laden in Mainz eröffnet.
Das ist eine total tolle Aufgabe, auch zu zeigen, dass man auch mit dem Imbisskonzept sehr gut einkaufen kann. Hier wird alles handwerklich hergestellt. Es gibt hier keine Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker. Hier wird fast in Anführungsstrichen rund um die Uhr wird hier produziert. Soßen, Salate. Wir machen unsere Burger hier selber. Wir haben hinten im Hof einen Smoker stehen, da machen wir Fleisch drin und.
Warum die Wahl dabei ausgerechnet auf Mainz fiel? Natürlich der Liebe wegen. Und die Entscheidung hat er bis heute nicht bereut. Die Mainzer hätten ihn sehr gut aufgenommen. Und auch bei seinen Kunden kommt das Konzept des gehobenen Imbisses sehr gut an.
Ich muss sagen, das, was ich jetzt so besonders fand, war jetzt, dass es Falafel-Fritten gab. Das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Schmeckt auch sehr lecker, muss ich ehrlich sagen.
Schmeckt sehr gut. Ich habe Süßkartoffelpommes, die sind sehr knusprig. Also ich würde sagen, das sind schon welche der besseren, die ich schon gegessen habe. Also es gibt auf jeden Fall in anderen Läden oft welche, die nicht so knusprig sind und die sind schon sehr, sehr gut.
Nein, richtig gut, weil die außen schön knusprig sind und innen noch weich. Und auch die Dips sind eigentlich richtig gut.
Aber jetzt mal ehrlich, sind Pommes nicht einfach Pommes?
Von 10.000 Gästen fragt das tatsächlich einer. Aber viele andere, die finden das cool. Die Leute heutzutage, Essen ist Kultur, also noch mehr Kultur geworden. Man sieht es auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Was esse ich heute, was frühstücke ich? Das ist schon so drin und viele Leute haben einfach Bock auf mehr als 0815.
Aber was steckt denn dann drin in den Spezialpommes und in den selbstgemachten Soßen?
Das sind alles selbstgemachte Sachen. Das ist so wie unser eigener kleiner Schatz. Also das verraten wir nicht.
Wirklich? Keine Chance?
Nee. Nein, leider keine Chance.
Na gut, dann bleibt eben nur noch eine Möglichkeit. Vorbeikommen und hier essen.
Vom Sternekoch zum Frittenkönig, Sascha Wolter aus Mainz. Um in der Spitzengastronomie erfolgreich zu sein, muss man mittlerweile nicht mehr nur gut kochen können. Auch das Thema Marketing wird immer wichtiger. Viele Köche werden zu einer eigenen Marke. Und deshalb wollen wir zum Abschluss der Sendung noch ein kleines Geheimnis ergründen. Und zwar ein Instagram-Geheimnis. Denn hier ist ein türkischer Metzger und Koch zum absoluten Kultstar geworden. Sie kennen sicherlich diesen einen Typen, der Goldsteaks serviert und das Fleisch dann mit viel Schwung und Elan schneidet, um anschließend ziemlich dekadent Salz darauf rieseln zu lassen. Die Rede ist von Nusret Götze, im Internet auch bekannt als Saltbear. Mittlerweile kommt er bei Instagram auf mehr als 37 Millionen Abonnenten. Nusret hat es geschafft, weltweit bekannt zu werden. Warum ein türkischer Koch so viele Menschen mit seinen Fleischvideos begeistert, das möchte ich von Professor Dr. Christian Buhr wissen. Er ist Abteilungsleiter Tourismuswirtschaft an der Hochschule Heilbronn. Hallo, Herr Buhr, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, Herr Frey.
Herr Professor Buhr, wir haben uns hier gerade die Instagram-Posts von Nusret aka Saltbear angeschaut. Ist das quasi das perfekte Marketing, was man in der Spitzengastronomie betreiben kann?
Auf den ersten Blick würde ich dem natürlich sofort ja sagen. Also der macht eine richtig gute Show, der zieht das richtig gut auf, zeigt natürlich, was man ums Essen herum an Event machen kann. Auf den zweiten Blick stelle ich mir natürlich die Frage, ja, ist das denn noch Spitzengastronomie? Also wenn wir jetzt mal Spitzengastronomie nicht nur als Gourmetküche der Michelin 3 Sterne nimmt, sondern einfach gehobene, gute Gastronomie, dann stellt sich schon auch die Frage, wie viel Handwerk ist da noch dahinter? Das kann er sicherlich auch sehr gut, aber das geht in diesem Moment nicht mehr darum, dass er nur das Handwerk verkauft, also das rieselnde Salz hat oder sonst was, sondern es geht darum, dass es die Inszenierung der Menschen, die bei ihm zum Essen kommen und die Möglichkeit geben, dadurch eine Showbühne zu erhaben.
Trotzdem, seine Posts erreichen ja Millionen von Menschen. Was fasziniert uns daran so?
Die Faszination dieser Posts ist genau die Sehnsucht, die sie damit auslösen. Alle, die auf diesen Instagram, Facebook etc. Accounts sind, haben ja so die Sehnsucht, mal auch das zu sehen. Da ist ein Fußballer mit ihm zusammen und er macht das sehr schön und sehr intensiv und geht so in die Knie und schneidet so ein Fleisch durch etc. und lässt dieses Seil drunter. Das ist einfach nur Sehnsucht schaffen. Und das ist das, was heute ja das Zentrale in der Gastronomie auch ist. Du verkaufst nicht nur Produkte, sondern du verkaufst gleichzeitig Erlebnisse. Und das machen die Systemgastronomen, die wir so kennen, machen das auch sehr gut. Und er macht das eben auf einem sehr hohen Niveau. Ne? Und da sind auch die Leute, die halt auch dann prominenter sind und die auch in der Öffentlichkeit stehen, sind in dem Moment natürlich daran interessiert. Und diese Leute sind automatisch Multiplikatoren für so einen Koch. Und dann sieht man, ah, da ist ein Herr Messi, ein Herr Ronaldo und wie auch immer, wer auch alles da dann zum Essen kommt. Und vielleicht kommt dann auch mal ein Staatspräsident zum Essen und ist Teil des Systems. Und damit wecke ich natürlich anhand deren Netzwerksystem wiederum innerhalb dieser Social Media Interesse und sage, ach, dem folge ich auch mal. Und so pusht sich das natürlich nach oben.
Wie schwierig ist es aber dann trotzdem, als Spitzenkoch eines deutschen Restaurants zu einer Marke zu werden?
Das ist sehr schwierig, weil wenn Sie eine klassische Kochkarriere nehmen, der wirklich so von Kindsbein das gelernt hat, so wie ein Eckhard Witzigmann oder ein Heinz Winkler, die ja noch als Minderjährige in die Lehre gegangen sind, dann ist das zwar vor 30 Jahren eine tolle Geschichte gewesen, der hat sich hochgedehnt und er hat das Handwerk gelernt, ist um die weite Welt gegangen. Also alles, was diese Branche ausmacht, war werthaltig. Wenn wir heute das nehmen, ist das interessant, aber nicht wirklich von langer Dauer. Interessant. Sie müssen eine gewisse Extrovertiertheit haben. Es gibt viele Köche, die sehr stark gut kochen können, aber die nach außen hin sich nicht so verkaufen. Also wenn Sie das nicht haben, wird es nicht funktionieren. Das Zweite ist, Sie müssen so sein, dass Sie eine hohe Authentizität bringen. Und das Dritte ist, es müssen populistische Ansätze mit rein, sonst wird es nicht wahrgenommen. Das Kernprodukt, das Meisterhandwerk, das müssen Sie beherrschen. Wenn Sie das nicht beherrschen, wird es schnell auffallen. Das ist dieser Fake-Effekt. Das darf kein Fake sein, es muss die Wahrheit sein. Und wenn Sie dieses haben, dann haben Sie die Bedingungen geschaffen. Sie müssen medial einfach gut rüberkommen.
Und dann kann man auch als Spitzenkoch aus Deutschland 37 Millionen Abonnenten bei Instagram Venusrit bekommen.
Also wenn das einer schafft, sollten wir ihm also wirklich eine Stunde Sendung Minimum schenken. Ich denke, dass diese 37 Millionen Instagram sehr schwer werden wird, denn allein in Deutschland, deutsche Sprache, haben 220 Millionen das. Wenn wir das runterbrechen, wäre das ja jeder Vierte. Das wird nicht gehen. Wenn wir aber auf die internationale Schiene gehen, dann müssen wir uns halt auch klar machen, dass wir in Deutschland, wenn wir jetzt mal von dieser Global Luxury Card ausgehen, eigentlich keine Destination haben außer München und das wegen dem Oktoberfest. Dann könnte das klappen für diese eine Phase. Aber ganz ehrlich, Sie müssen dahin gehen, wo die meisten populistisch sind. Und der Kollege kommt ja aus Istanbul. Und wir wissen, dass Istanbul einfach eine Millionenstadt ist. Und so eine haben wir zwar in Berlin vergleichbar. In Berlin könnte es gehen im Lifestyle-Modus, aber auch da wieder in der englischen Sprache.
Sagt Professor Dr. Christian Buhr von der Hochschule Heilbronn. Herr Buhr, herzlichen Dank für das Interview.
Herr Frey, ganz herzlichen Dank Ihnen.
Und das war unsere Sendung heute mit dem Thema Sterneküche unter Druck. So geht es der Spitzengastronomie wirklich. Die Branche erholt sich nach dem Corona-Schock wieder etwas. Doch Personalmangel und gestörte Lieferketten werden die Köche wohl auch weiter beschäftigen. Am Mikrofon war Tobias Frey.